Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute ein Mann, der sich mit großem Elan für Bio-Lebensmittel einsetzt und das mit Realitätssinn paart, wie das unter die Leute zu bringen ist. Jan Niessen, Professor an der Technischen Hochschule Nürnberg für, so heißt das wirklich, strategische Marktbearbeitung in der Biobranche und Betriebswirtschaftslehre. Er besucht uns heute. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo, guten Morgen, Frau Timm.
Herr Professor Niessen, wenn Sie einkaufen im Supermarkt, guckt da schon mal jemand in den Wagen, ob der Herr Professor auch alles richtig und in seinem Sinne macht?
Der Herr Professor, der trägt meistens einen Korb und fühlt sich eigentlich nicht beobachtet, aber alles, was dann aufs Kassenband gelegt wird, da kann dann natürlich jeder draufschauen und bisher gab es noch keine schiefen Blicke, noch nicht mal, wenn da mehrere Flaschen Alkohol auf dem Band lagen.
Aber es gibt, gut, Alkohol, ich kann ja auch ein biologisches Produkt sein, aber es gibt nicht die kleinste Sünde, also keine Gummibärchen oder von Nutella gar nicht zu reden, nicht die kleinste Biosünde auf dem Band?
Doch, warum nicht? Also warum nicht Gummibärchen oder Nutella in Bio-Qualität? Das heißt dann nicht Nutella, sondern Bionella zum Beispiel. Genau, das darf schon sein.
Das darf schon sein. Kleine Sünden sind erlaubt.
Na klar.
In Bio.
Ja.
Wir waren eben schon kurz mit Ihnen gedanklich im Supermarkt unterwegs. Lassen Sie uns da einen Moment bleiben, wenn Sie durch einen durchschnittlichen deutschen Supermarkt gehen. Wo bleiben Sie stehen und freuen sich und wo gehen Sie schnell vorbei und ärgern sich, Herr Niessen?
Ich ärgere mich nicht. Ich gehe relativ selten in normale durchschnittliche Supermärkte. Ich persönlich, privat, weil dort steht sehr, sehr viel, was ich gar nicht brauche. Deswegen bevorzuge ich einen Bioladen. Und habe da so meine Routinen. Was mich ärgert, ist überflüssige Verpackung, ist aufdringliche Werbung für ungesunde Genussmittel. Und insbesondere die Quengelzone an der Kasse, wo die Kinder quasi zum Zucker verleitet und verführt werden. Genauso wie die Raucher und die Alkoholiker dort an der Kasse noch ihren Schuss bekommen können. Das ärgert mich tatsächlich und ich bleibe gerne bei gesunden Bio-Lebensmitteln stehen, die am besten regional sind. Das interessiert mich.
Und Sie sind auch ein Schnelleinkäufer, der ungern an 20 verschiedenen Joghurts vorbeiläuft, oder?
Denn ich laufe gerne an diesen 20 Joghurts vorbei. Genau.
Ja, das meine ich. Mhm. Es wird ja immer viel geredet vom mündigen Verbraucher, der ja in der Tat mitbestimmen kann. Allein wenn man guckt, wie in diesem Jahr wie viel Osterhasen übrig geblieben sind, weil die Schokoladenpreise so hoch sind. Aber sollte man wirklich bei jedem Ei, bei jeder Milch, die man kauft, von Tierwohl über Bodennutzung bis hin zum Klimawandel alles mitdenken müssen? Ist das wirklich eine innere Verpflichtung für jeden Verbraucher, das in jedem Moment zu tun?
Das funktioniert nicht. Das können wir verhaltenswissenschaftlich, ist das völlig klar. Auch das Konzept des mündigen Verbrauchers kommt so auch aus der ökonomischen Theorie. Und ist schlichtweg empirisch nicht belegt. Es stimmt schlichtweg nicht.
Es ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt.
Es ist überfordernd, selbstverständlich. Sie können das, der Widerspruch wird deutlich zwischen dem, wenn Sie einen Bürger, eine Bürgerin fragen, wie ist es denn mit Tierwohl, wie ist es denn mit Fairness gegenüber Arbeiterinnen und so weiter und so fort, da wird die Bürgerin Ihnen sagen, ja, ganz wichtig alles. Die Verbraucherin, der Verbraucher wird schnell und günstig kaufen müssen und kann sich dort diese Gedanken nicht machen.
Das ist ja ein häufiges Phänomen. Die Leute sagen Bio, na klar, und gehen in den Laden und dann ist na klar vorbei, wenn sie den Preis sehen. Ich habe das natürlich auch gefragt, weil Sie einer derjenigen sind, die wirklich intensiv geholfen haben, Bio-Lebensmittel in normalen Supermärkten auch im Discounter verfügbar zu machen. Sie selber mögen da relativ selten reingehen, aber für viele ist das ja eine Hilfe, dass es dort angekommen ist in einem reichlichen Sortiment und dass man da das doch günstiger kriegt als anderswo, sag ich mal. Warum ist das für Sie ein guter Weg gewesen, das dort zu etablieren?
Naja, der Anspruch, ich war ja damals beim Biolandverband und die Biobauern, die Bioverbände halten es für erstrebenswert, dass wir 100% Biofläche haben und 100% Bio-Lebensmittel aus ökologischen Gründen sozusagen. Und das heißt, mein Auftrag war, möglichst viel Bioland-Artikel, möglichst viel Bioland-Lebensmittel in den Markt zu bringen. Und wenn ich 100% Bio möchte, dann muss auch 100% das Sortiment Bio sein in allen Verkaufsstellen.
Das ist das hohe Ziel, nicht? Also
genau.
Davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt, genau. Aber es war ein Schritt hin, es, ich sag auch mal, für Leute mit etwas kleinerem Geldbeutel verfügbar zu machen?
Ja, natürlich. Für alle, die es können, und die Discounter sind eben sehr, sehr effizient aufgestellt und können deshalb Bio-Lebensmittel sehr günstig anbieten und gleichzeitig die Erzeugerinnen und Erzeuger, also die Bauern, gut bezahlen. Weil auf der Strecke sozusagen vom Bauern bis zum Verbraucher die geringsten Kosten sind und die höchste Effizienz ist.
Und wie viel aus den Betrieben haben erstmal aufgeschrien, weil sie befürchtet haben, dann unter Preisdruck zu geraten in einem Maße, der den Markt auch, diesen kleinen, feinen Biomarkt auch kannibalisiert?
Das ist ein ziemlich komplexes Thema. Viele der Bioland-Bauern, die ich ja vertreten habe, haben schon längst, teilweise seit Jahrzehnten, Bioprodukte an Discounter vermarktet, ihre Rohstoffe, aber konnten quasi die Bioland-Qualität, die höhere Qualität, nicht in Wert setzen, sondern haben es als EU-Bio verkauft.
Ich flechte nochmal ein, Bioland ist eine höhere Qualitätsstufe als die reinen EU-Richtlinien.
Richtig.
Da wird noch stärker aufs Tierwohl geguckt, da wird noch stärker darauf geguckt, wie man den Boden bewirtschaftet. Das ist also nochmal Label Deluxe.
Mhm. Ja, und viele weitere Aspekte auch noch. Also die machen eine sehr, sehr gute fachliche Arbeit dort. Das ist wirklich großartig und das ist selbst organisiert. Das machen die Landwirtinnen und Landwirte als Unternehmer selbst.
Trotzdem können die einzelnen Landwirte und Landwirtinnen mit ihren Hofläden mit diesen Preisen nicht mithalten und hatten oder haben Angst?
Hatten auf jeden Fall große Bedenken. Also das war ein sehr, sehr langer basisdemokratischer Prozess in diesem Verband, um auch quasi die Angst nehmen zu können, dass man jetzt in dieses Discounter-Diskontierungsprinzip und Konzept kommt. Das war eine sehr anstrengende und interessante Arbeit tatsächlich, und nachher basisdemokratisch wurde mit überwältigender, fast einstimmiger Mehrheit dieser Weg beschieden von den Bundesdelegierten, die Biolandbauern aus ganz Deutschland vertreten.
Aber ist tatsächlich für mich als Verbraucherin überall verlässlich Bio drin, wo Bio draufsteht? Man bemerkt in den letzten Jahren so eine wundersame Vermehrung der Produkte, hört aber, dass gleichzeitig die Flächen, auf denen die Produkte angebaut werden, nicht in gleichem Maße steigen. Da frage ich mich schon manchmal, wo kommt das her?
Sie können sich da auf jeden Fall drauf verlassen. Wir haben eventuell mal Probleme aus anderen Erdteilen, wo es Kritiken gibt oder vielleicht auch Grund zur Sorge. Das sind aber alles Einzelfälle. Sie müssen sich das ungefähr mal grob so vorstellen. Wir haben in Deutschland 2500 Lebensmittelkontrolleurinnen und Kontrolleure. Die Fachleute wissen das besser, ob das jetzt ein paar mehr oder weniger sind. Und wir haben mal ganz grob, allein für die 7% Marktanteil Bio haben wir nochmal 500 Kontrolleure drauf. Nur für diese 7%, die das kontrollieren, ob wirklich Bio drin ist, wo Bio draufsteht.
Nun sind ja viele von uns Duplos. Die kaufen Eier, Milch und viel Gemüse, gerne Bio. Fleisch ist für viele Menschen, selbst wenn sie es wenig kaufen, geradezu unerschwinglich. Und wenn ich mir die derzeitige Weltlage und die Gas- und Ölpreise angucke, kann ich denjenigen, der ein kleines Gehalt hat, eine Familie und noch preissensibler ist als vielleicht die klassischen Biokunden, sehr gut verstehen, wenn er sagt, ja, ich nicht. Sie auch?
Absolut, weil die Ökologisierung der Landwirtschaft, dazu ist Bio das politische Instrument. Deshalb gibt es Bio nach EU-Ökoverordnung gesetzlich geregelt, um die Landwirtschaft in Europa zu ökologisieren und gleichzeitig die Überproduktion aus der Landwirtschaft zu reduzieren.
Da spricht der Professor, aber der Mensch, der durch den Laden geht und sagt, tut mir leid, der so dieses klassische, ich will Bio, aber ich kann das nicht bezahlen. Können Sie den verstehen?
Selbstverständlich. Ich war ja auch nicht immer Professor. Und es ist A, eine Frage der Prioritäten, ja. Das muss man schon sagen. Es gibt durchaus das Buch, wie ich 100% Bio esse, obwohl ich Sozialhilfeempfängerin bin. Ja?
Also man kann mit Milch und Eiern vielleicht mal anfangen. Es muss nicht gleich das Beefsteak sein.
Ja, das ist sowieso die Frage, warum muss ich so viel Fleisch essen? Und warum soll ich nicht weniger und dafür hochwertigeres Fleisch essen?
Jan Niessen, unser Gast, arbeitet dafür, dass sich Bio stärker durchsetzt als bisher noch, dass dafür die Rahmenbedingungen stimmen in Landwirtschaft, Politik und im Bewusstsein der Verbraucher. In welcher Reihenfolge, Herr Niessen?
Politik kommt bei mir ganz hinten. Obwohl ich sehr, sehr gerne Politik gemacht habe, also Wirtschaftspolitik, Agrarpolitik im Studium. Meine Mission ist eher, die Möglichkeiten unserer Marktwirtschaft auszureizen, um möglichst viel Ökologisierung der Lebensmittelsysteme zu erreichen. Und um die Politik kümmern sich viele andere Kolleginnen und Kollegen. Und im Markt gibt es eben ein gewisses Potenzial, was wir ausschöpfen können. Da geht noch ein bisschen mehr als heutzutage. Und die politischen Rahmenbedingungen müssen das Ganze aber auch flankieren. Und mir geht es aber auch viel tatsächlich um Bildung, um junge Menschen heranzuführen an diese Zusammenhänge.
Bildung, wichtiges Stichwort. Sie haben lange beim Biolandverband gewirkt und unterrichten jetzt, lehren an der Technischen Hochschule in Nürnberg Studenten, die sich diesem biologischen Ansatz besonders verpflichtet fühlen. Sie unterrichten aber, wenn ich es richtig weiß, auch ganz normal Betriebswirtschaftslehre. Wie beeinflusst sich das gegenseitig? Befruchtet sich das womöglich?
Naja, ich kann ja am Beispiel der Bio- oder Ökobranche und der Wertschöpfungsketten eben vom Acker bis zum Teller, das wird ja alles von Unternehmen gemacht, nicht von Politikern oder sonst jemandem, sondern von Landwirten angefangen und dem, was die Landwirte als Input kaufen, bis hin zu den Menschen, die nachher an der Kasse sitzen. Oder im Restaurant oder in der Betriebskantine Bioprodukte anbieten. Und da ist es eben,
ja. Prinzipien kennen, um da wirken zu können? Die Prinzipien wie Angebot, Nachfrage, wie der Markt funktioniert?
Ganz genau, ja. Ganz genau. Und das muss ich eben kennen. Und das war für mich auch der Grund, weshalb ich ganz normal Landwirtschaft gelernt habe auf einem Biobetrieb. Und das war auch der Grund, weshalb ich ganz normal Agrarwissenschaften studiert habe und nicht ökologische Agrarwissenschaften. Das hätte ich auch machen können. Aber ich habe bewusst den anderen Weg gewählt, um das alles kennenzulernen, um die Funktionen der Märkte gut zu kennen, um mit diesem Know-how dann auch Bio möglichst gut pushen zu können.
Und dann sagen die, ich sag mal, Normalbetriebswirtschaftsstudenten, wenn der Öko kommt, könnte doch interessant sein. Das ist die Hoffnung.
Das kommt so nicht vor. Das ist aber sehr interessant, dass Sie das ansprechen. Wenn ich bei den normalen BWL-Studierenden Social Entrepreneurship lerne und quasi die Unternehmensgründung im Bereich des Ökologischen und Sozialen mit dem Gemeinwohlfokus und sozialen Innovationen lehre, dann gibt es tatsächlich diese Aha-Effekte bei den Studierenden. Die zu uns kommen und sowieso Bio-Lebensmittelwirtschaft studieren wollen und Nachhaltigkeitsmanagement, denen kann ich anhand der Biobranche zeigen, wie wir auch heute schon in den Rahmenbedingungen möglichst ökologisch und sozial wirtschaften können.
Schauen wir mal auf Ihren eigenen Lebensweg. Sie haben etwas angesprochen, was mir bei der Vorbereitung eigentlich am meisten imponiert hat. Sie sind nämlich nicht nur lehrender Professor, Sie sind gelernter Landwirt. Sie können also auch zupacken, Sie wissen wirklich, wovon Sie reden und haben dann die Agrarwissenschaft und das Wirtschaftliche draufgesetzt. Wenn wir mal schauen, Lebensweg, geboren in Belgien 1973, Vater Lehrer, Mutter für die Familie zu Hause. Wo gibt's einen Bezug zur Landwirtschaft?
Den gab es immer dort, wo wir früher die Milch geholt haben. Wir sind dann im Allgäu aufgewachsen. Und das heißt, da ging man einfach auf den Bauernhof. Und dann gab es in der Schulzeit ein Praktikum auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Das war tatsächlich einer der alten und ersten Demeter-Betriebe im Allgäu. Den Betrieb gibt's jetzt nicht mehr. Und der gute Mann hat noch mit Hand gemolken und mit Tieren sogar einen Handpflug ziehen lassen. Und das heißt, ich habe dort so dieses ganz Ursprüngliche kennengelernt.
Dabei gehen die Hände hoch und fangen fast an zu melken.
Ja, tatsächlich. Das war das erste Mal dann, als ich melken lernen musste. Und nach der Schule war es mir ganz wichtig, nach 13 Jahren die Vorstellung, jetzt wieder an die Hochschule oder Uni zu gehen und schon wieder an der Schulbank zu sitzen, da dachte ich, nee, du musst was Praktisches machen.
Trotzdem, Sie sind groß geworden, dann letztlich, wo andere Urlaub machen, Allgäu, herrliche Landschaft, nicht zu schroff, nicht zu hoch, nicht zu tief, da gibt es noch viele kleine bäuerliche Betriebe. Trotzdem die Entscheidung, dann in einen Beruf zu gehen, wo man sich die Hände immer dreckig macht, wo man allen Maschinen zum Trotz am Abend auch körperlich geschafft ist und wo man eigentlich nie Ferien hat, dahinter muss auch Leidenschaft stecken.
Ja, die ist ja dann gekommen, sozusagen erst. Ich hatte überlegt, wo lerne ich möglichst viel praktisch? Und viel Schreinerei bei meinem Onkel gearbeitet, etc. Mit Holzarbeiten kann man tolle Sachen machen. Aber in der Landwirtschaft habe ich die höchste praktische Vielfalt. Mhm. Dort arbeite ich mit dem Boden, mit Pflanzen, mit Tieren, mit Technik. Ich muss schweißen, ich muss mich um Traktoren kümmern. Ich baue Ställe, Häuser, Schuppen, alles Mögliche. All das, diese ganzen Gewerke lerne ich kennen und das ist unglaublich.
Aber das ist ja der Idealfall. Sie haben gelernt in einem Rundumbetrieb in der Nähe von Hamburg. Mhm. Und eigentlich ist das ja erstaunlich, denn die meisten machen heute entweder Milchwirtschaft oder Ackerbau oder Rind, Schweine oder, also sind doch sehr einseitige Betriebe. Damals, also in den 80er Jahren oder 90ern, gab es noch so einen Rundumbetrieb in der Nähe von Hamburg? Ich habe gestaunt.
Ja, im Biobereich gibt es das.
Das war ein Biolandwirtschaft.
Das war ein Demeter-Betrieb in Hamburg und dort gibt es aber auch einen Biolandbetrieb, einen großen. Die Stadt Hamburg hat damals schon seit Ende der 80er, glaube ich, ihre Staatsgüter unter der Auflage verpachtet, dass sie ökologisch bewirtschaftet werden.
Ach, so
werden.
Kam das zusammen. Was haben Sie am liebsten gemacht?
Also ich habe tatsächlich gerne mit den Kühen, mit den Milchkühen gearbeitet. Ich habe in der Regel morgens gemolken. Und die Tiere von der Weide holen im Sommer teilweise bis zu einer Stunde, bis man die Herde von 50 und mehr Tieren dann zum Melken reingetrieben hat. Das war schon eine tolle Zeit. Also das war, das hat sich bei mir auf jeden Fall sehr romantisch festgesetzt.
Ihr Bruder hat bis heute einen Betrieb im Allgäu, wenn ich es richtig weiß. Wenn Sie den besuchen, dürfen Sie dann alles, was sich romantisch festgesetzt hat, nochmal ausprobieren? Lässt er Sie nicht mehr ran?
Da kommen wir eigentlich gar nicht dazu, wenn ich dort bin.
Dann sind also, Sie Besuch.
Ja, genau. Also da schauen wir uns vielleicht was an. Aber mitarbeiten tue ich sehr selten. Und wenn, dann nicht die romantischen Sachen, sondern dann wird irgendwo angepackt und was gerockt sozusagen.
Unseren Gast Jan Niessen zog es nach landwirtschaftlicher Lehre und agrarwissenschaftlichem Studium erst lange Jahre zum Biolandverband und dann an die Technische Hochschule in Nürnberg, wo er Betriebswirtschaft lernt, insbesondere Marketing im Biobereich. Gibt es da so eine große innere Überschrift für das, was Sie gerne den Studenten beibringen möchten, den Studierenden?
Ja, wie sie eben ökologische Lebensmittel, die im Vergleich zu anderen derzeit noch mit höheren Kosten belegt sind, sozusagen, wie sie die schlau mit guter handwerklicher Kunst eben des Marketings an die Kundinnen und Kunden bringen.
Wenn ich mal ganz naiv sage, Marketing ist ja eigentlich der Spaßfaktor in der Wirtschaft, nicht? So ein bisschen auch. Man muss es den Leuten schmackhaft machen.
Ja, also ich bin tatsächlich, das ist ja eine Marketingprofessur und grundsätzlich ist für mich Marketing und nicht nur für mich, sondern aus dem Lehrbuch Kunden- und marktorientierte Unternehmensführung. Mhm. Das ist eigentlich Marketing. So, das heißt, ich muss in dem Fall die Bioprodukte so organisieren, dass sie optimal zu den Kunden kommen und den Marktmechanismen entsprechend bestmöglich wettbewerbsfähig im Markt ankommen.
Das gelingt heute in rund 7% aller Fälle. Also 7% macht das Biosortiment insgesamt aus. Ich vermute mal, bei bestimmten Produkten, Milch, Eier, Gemüse, dürfte es auch höher sein, bei anderen vielleicht niedriger. Und es ist ja heute auch da, weil es die Kunden erwarten. Kann man da wirklich noch von Nischenprodukten sprechen? Sind wir darüber nicht längst hinaus?
Wir sind definitiv raus aus der Nische. Also diese Titelüberschriften gibt es dann auch in der Fachpresse sozusagen. Und das ist ganz interessant, das auch jetzt im Lebensweg zu reflektieren. Damals, als ich mich beworben habe nach dem Studium irgendwo, ach, Sie wollen für Bioprodukte, ja, das ist ja nur so eine Nische etc. Also in bestimmten Organisationen der konventionellen Agrarindustrie. Was denken Sie, wie viel wird das mal? Ja, 5% wird das schon werden.
Aber wie ist das, wenn das keine Nischenprodukte mehr sind, sondern sagen wir mal doch eine respektable Minderheit, von der Sie sich wünschen, dass es eine große Mehrheit wird. Warum steigen dann immer noch vergleichsweise wenig Bauern um? Also der Anteil an Fläche für die ökologische Landwirtschaft liegt ziemlich stabil bei knapp 12%, habe ich mir sagen lassen. Da ist noch allerhand Luft nach oben. Sie sprachen vorhin von 100, das ist dann wirklich Utopia.
Ja, aber auch die 30%, die eigentlich unser Ziel sind in Deutschland, oder lassen wir es 25 der EU sein, bis 2030, die sind ja auch völlig unrealistisch. Und das liegt daran, dass die Anreizsysteme für die Landwirte umzustellen sehr schwierig sind. Die brauchen eine Sicherheit, das ist eine enorme betriebswirtschaftliche Investition, auf Bio umzustellen. Und wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass die Nachfrage anhält in diesen schwierigen politischen Zeiten, dann tue ich mir einfach schwer, diese Investition zu stemmen.
Zumal ja viele Bauern aus dem letzten Loch pfeifen. Ja, also ein Beruf, der zur Hälfte inzwischen subventioniert wird. Das kann nicht gesund sein. Andererseits, das ist ja für einen konventionellen Bauern wirklich fast nicht leistbar oder nicht leistbar, wenn er sowieso von seinem Hof kaum leben kann. Milchpreis ist Anfang des Jahres nochmal wieder gesunken. Und dann plötzlich investieren, um auf einige Jahre dann noch nicht umgestellt zu sein. Also ich meine, das ist ja so ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, das ist nicht machbar. Wie soll das funktionieren?
Naja, da müssen die politischen Rahmenbedingungen für das, was wir uns wünschen als Bürgerinnen und Bürger, als Politik, als Land, als Europäische Union, müssen die politischen Rahmenbedingungen fördermäßig einfach so ausgeprägt werden, dass das funktioniert, das geht. Also allein Steuern sind dazu da, um zu steuern und nicht um Geld abzuziehen.
Ja? Dann machen wir es mal konkret. Sie dürfen mal im Moment frei nach Rio Reiser König von Deutschland sein. Was wäre Step One?
Step One, wenn ich den ganz großen Wurf mache, dann muss ich die Finanzwirtschaft umkrempeln sozusagen, muss bis in das Herz sozusagen, die DNA gehen und in der Buchführung und Bilanzierung und in den entsprechenden Bewertungen die ökologischen und sozialen Leistungen, die sogenannten Externalitäten, die muss ich monetarisieren und bepreisen. Das klingt jetzt sehr abgefahren. Es geht aber darum, dass das, was bisher nicht in Wert gesetzt wird, beispielsweise Bodenfruchtbarkeit, ist ein Betriebsvermögen.
Klingt weniger abgefahren, wenn Sie mir ein konkretes Beispiel geben.
Ja, das bin ich gerade dabei. Wenn ich den Boden aufbaue, dann ist das eine Investition. Ich kann nicht so viel Ertrag quasi optimal ernten, sondern ich muss etwas dort lassen. damit der Boden aufgebaut werden kann, der Humus. Und das heißt, ich kann nicht den maximalen Ertrag ernten. Und dieser Aufbau des Bodens ist eine Investition in mein Betriebsvermögen, weil ich brauche in Zukunft noch einen fruchtbaren Boden. Das als ein Beispiel.
Das heißt, der Landwirt und die Landwirtin wird ein völlig neuer Beruf, weil er sich gleichzeitig als Humus-Boden-Erdpfleger verstehen muss und noch... Das hängt dann ganz viel mit Artenvielfalt, Diversität zusammen. Und wer bezahlt ihm das?
Das ist die Frage. Wer braucht das denn? Brauchen wir das als Gesellschaft? Brauchen wir Artenvielfalt? Brauchen wir Bodenfruchtbarkeit? Brauchen wir sauberes Trinkwasser?
Das ist dann der ganz große Wurf, der natürlich immer beginnt mit dem ersten kleinen Schritt. Welcher wäre das, wenn Sie Politikberatung machen dürfen?
Indem ich dem Landwirt, der Landwirtin, das bezahle, was sie leistet. Es geht darum, dass die Leistung, Biodiversität wieder zu erhöhen, herzustellen oder zu erhalten, dass die bezahlt werden muss. Der Landwirt macht das doch nicht im Hobby. Der macht das hauptberuflich. Und wenn der mehr Biodiversität, dafür aber weniger Mais hat, dann den er verkaufen kann, dann müssen wir ihm dieses Mehr an Biodiversität bezahlen. Wer denn sonst?
Dann kommt nicht nur der große Minister, sondern auch der kleine Kommunalpolitiker und sagt, dafür haben wir kein Geld. Was sagen Sie dann?
Dann werden wir bald keine Lebensgrundlagen mehr haben, wenn wir dafür jetzt kein Geld haben. Dann müssen wir jetzt mal die richtigen Prioritäten setzen und die Stadt Neumarkt, wo unser Sustainability Campus gerade aufgebaut wird, die zeigt genau das Beispiel, das können Sie auch in der letzten Brand 1 nachlesen, dass eine Kommune hier Geld in die Hand nimmt und genau so etwas honoriert. Voraussetzung ist natürlich, dass eine Kommune Geld hat.
Der funktioniert dann unter dem Brennglas im Kleinen, was Sie sich im Großen wünschen.
Ja.
Mit welchen Betrieben zum Beispiel?
Mit welchen Betrieben?
In Neumarkt? Also was wird da konkret anders gemacht?
Dort,
welche landwirtschaftlichen Bereiche betrifft das?
Das betrifft alle Landwirte, die im Stadtgebiet von Neumarkt mehr als 5 Hektar bewirtschaften und den Regionalwert Leistungsrechner einsetzen und von dem berechnen lassen, wie hoch die Nachhaltigkeitsleistungen sind prozentual. Und entsprechend wird das monetarisiert, in Geld umgerechnet und dann an die Landwirte ausbezahlt.
Glücklich, wer dort einen Hof hat.
Ja, und ein super Beispiel, wie man so etwas mit der gemeinsamen Agrarpolitik in ganz Europa machen könnte, um die Lebensgrundlagen zu bewahren.
Das Richtige zu tun ist immer anstrengend. Der politische Rahmen orientiert sich derzeit eher weg vom Ökologischen. Und in dieser Situation macht sich unser Gast, Professor Jan Niessen, einmal mehr für ökologische Lebensformen und Bio-Lebensmittel stark. Eben haben Sie uns den ganz großen Aufriss erzählt, der so wirklich vom Grundsatz des Herzens wie des Denkens gleichzeitig kommt. Nun bringt es ja wenig, anderen mit seinem Furor beizukommen. Und Ihr Fach hat ja auch das Marketing hat den Aspekt, den Kunden zu erreichen, was Positives mit den Produkten zu verbinden, auch für das kleine Selbst. Da klingen dann Verbote und Gebote immer ziemlich blöd und kommen entsprechend an. Gibt es denn Anreize oder lernen Menschen, mehr Verbrauch im Einklang mit der Schöpfung wirklich nur auf die harte Tour?
Also ich glaube, wir sind heute so entfremdet von der Natur und aber auch natürlich auch von dem, was selbst für uns Menschen eine gute Umgebung, eine gute Ernährung und so weiter ist, dass es durchaus schwierig ist und dass auch ich, Sie sprachen vorhin vom souveränen Verbraucher, von der souveränen Verbraucherin, dass es relativ schwierig ist, es den Menschen zu überlassen. Das machen wir in anderen Lebens- und Politikfeldern ja auch nicht. Da kann auch nicht jeder machen, was er will, sondern da gibt es aus guten Gründen Gesetze und Regelungen. Und wir haben eben noch überhaupt nicht über das Ordnungsrecht gesprochen.
Angebot und Nachfrage reichen also nicht. Man muss von oben regeln. Was genau?
Die Rahmenbedingungen unseres Wirtschaftssystems sind nicht so ausgelegt, als dass wir einfach sagen können, Angebot und Nachfrage. Frage. Wir haben die sogenannten externen Effekte, also die Schäden, die durch das Wirtschaften entstehen, an der Natur oder vielleicht auch an Menschen, die haben wir hier nicht im Preis inbegriffen.
Sie haben das mal gemacht, gemeinsam mit Ihren Studenten, also ein Experiment, wirklich die Warenpreise auszuzeichnen. Also nicht nur das Brot kostet so viel, sondern auch wie viel Wasser hat es verbraucht, hat es dem Boden genützt oder geschadet, wie teuer, wie günstig kann, müsste es sein, wenn man das alles mit einberechnet. Was ist dabei rausgekommen zum Beispiel?
Also diese Berechnungen macht mein Kollege. Ich bin der Marketing-Professor in dem Bereich und wir haben die Idee aufgegriffen, des Tollwut-Festivals einen Ware-Preise-Supermarkt zu machen. Und das habe ich dann initiiert und gemacht und auch Förderer gefunden, sodass wir auch auf Roadshow gehen konnten mit einem echt Ware-Preise-Markt, in dem dann die Besucherinnen sehen konnten, okay, so viel kostet das Produkt und das würde es eigentlich wirklich kosten, wenn wir alle Schäden mit bezahlen müssten, die entstehen durch die Produktion.
Und dann waren alle geschockt?
Ja, beziehungsweise es gab viele Aha-Momente auch. Also, und das war auch für Kinder, für ihre Nichte, die vielleicht noch gar nicht so alt ist, mit 10 oder 12, war das verständlich.
Ja? Aber sind dann nicht auch sofort, also dann ist vielleicht sogar Bio günstiger als konventionell,
genau,
kann das sein?
Genau.
Aber steht man dann nicht als Verbraucher jetzt noch ratloser davor und sagt, und wie soll ich das machen? Wie soll ich das bezahlen?
Genau, das schlechte Gewissen wird quasi permanent mit befeuert, wenn ich dieses Wissen habe. Aber zum Glück habe ich ja tolle Mechanismen psychologisch zur Vermeidung kognitiver Dissonanz.
Ups.
Genau, die Widersprüche in meinem Kopf muss ich vermeiden, um weiterleben zu können, pragmatisch.
Also eine Selbstbeschränkung als was Positives verkaufen?
Das mache ich ja nicht bewusst, das mache ich unbewusst. Aber Stichwort Selbstbeschränkung. Selbstbeschränkung ist das, was die Biobauern unterscheidet von anderen Landwirten, die entsprechend der Gewinnmaximierung und der maximalen Extraktion von Ressourcen sagen, wir können nicht alles machen, was technisch möglich ist, sondern wir müssen uns selbst begrenzen, letzten Endes, um die planetaren Grenzen einzuhalten.
Aber wenn wir dann, Sie sagen planetare Grenzen und reden über den Planeten, wenn wir dann über den deutschen Tellerrand hinausgucken, ob wir mit Bio alle satt kriegen, das ist ja selbst unter Fachleuten ziemlich umstritten.
Kriegen
wir mit Bio alle satt? Auch die Menschen auf anderen Erdteilen?
Ja, selbstverständlich. Also
selbstverständlich.
Es gibt das Buch, ja, es gibt, das ist natürlich umstritten, aber das geht natürlich nicht, wenn wir weitermachen wie bisher und wenn wir unseren ungesunden Lebensstil weiterführen und wenn wir 40-50% der Lebensmittel wegschmeißen, im besten Fall in die Biogasanlage bringen. Selbstverständlich geht das dann nicht, aber ich bitte Sie und alle anderen, also da kann man doch mal weiterdenken.
Und das wäre ein Anfang, erstmal nur das zu kaufen, was man überhaupt braucht und das in guter Qualität und nicht den 27. ja, Pullover oder Lebensmittel, die man dann hinterher wieder entsorgt.
Ja,
das wäre der kleine Anfang.
Das wäre der kleine Anfang. Der wird aber so nicht funktionieren, wie wir derzeit organisiert sind. Und wir sehen auch trotz der Klagen über Spritpreise, über Lebenshaltungskosten, dass weiter gerast wird und dass weiter weggeworfen wird.
Höre ich eine Portion Frust?
Nein, aber großes Erstaunen über die Widersprüchlichkeit.
Mhm. Andere sind ja auch ein bisschen weiter zumindest als wir. Man guckt immer gern nach Österreich, wo etwa 25% des Bodens ökologisch bewirtschaftet wird. Ist vielleicht auch leichter in einem Land, wo so viele Berge rumstehen, kann man nicht so Riesenbetriebe monokulturell aufziehen. Aber was machen die vielleicht klüger, was wir uns abschauen könnten?
Die fördern ihre Betriebe besser, damit sie in traditioneller Art und Weise, sage ich mal, bäuerlich wirtschaften können. Das ist quasi das, was Sie auch meinten mit dem Bergigen etc. Dann haben sie nicht so ein diskontierendes Verhältnis zu Lebensmitteln, sondern haben auch mehr Genussmomente drin. Sie sind aus meiner Sicht auch kreativer, auch unternehmerischer. Schon viel früher gab es dort Erdnüsse aus Österreich, Ingwer aus Österreich und zwar im großen Stil.
Also nicht, im guten Sinne auch fantasievoller.
Ja. Ja, ich schaue immer nach Österreich als Lebensmittelmarketing-Experte. Da kann ich immer was lernen.
Jan Niesen, Agrarwissenschaftler, lehrt an der Technischen Hochschule Nürnberg Biomanagement und besucht uns heute. Unterwegs sind Sie auf einer Dienstreise, deswegen konnten Sie ins Studio kommen. Da müssen Sie sich außer Haus verpflegen. Wie macht denn ein Biomensch eine Außerhausverpflegung, wenn er zwischen Dönerbude und Restaurant hin und her turnen muss? Wie geht das?
Das ist relativ einfach. Ich gehe dorthin, wo es gute Lebensmittel gibt, so gut das geht. Da kann ich jetzt nicht drauf achten, ob Bio oder nicht. Wenn es Bio gibt, ist gut. Hier gibt es eine Currybude in Berlin. Aber ich kann auch woanders hingehen, wo es einen guten Imbiss gibt.
Fragen Sie im Restaurant nach, woher kommt das Steak, das ich mir gerade bestellt habe, woher kommt das Gemüse, woher kommt der Salat? Im Restaurant machen Sie das?
Nein, in der Regel nicht. Es sei denn, es ist ein sehr interessantes Restaurant und sehr speziell. Oder es gibt einen Hinweis darauf, dass jemand Regionalität oder Bio am besten kombiniert anbietet. Und das weckt dann mein Interesse natürlich, gerade wenn es um Herkunft geht. Dann gehe ich da rein.
Haben wir noch gar nicht. Wir könnten noch bis 12 weiterreden, aber haben wir noch gar nicht. Was ist denn eigentlich besser? Der konventionelle Apfel vom Nachbarn nebenan oder der ökologische im Frühjahr, der dann aus Chile kommt? Das weiß ich immer nicht.
In dem Fall soll das jeder selber entscheiden. Ich freue mich sehr, wenn die chilenischen Apfelplantagen ökologisiert sind und ich hier weiterhin das machen kann mit dem Bio. Wir müssen einfach bedenken, dass gerade bei der Obstproduktion doch der Pestizideinsatz nicht ganz ohne ist. Das müssen wir einfach bedenken.
Sie kochen gerne selber. Was schmeckt Ihnen besonders?
Oh, ich bin ja Belgier. Ich mache sehr gerne selber Pommes aus echten Bio-Kartoffeln.
Und die schmecken dann. Jan Niesen, heute unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für den Besuch und ich danke Ihnen fürs Gespräch bei uns.
Vielen Dank auch, hat Spaß gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.